Jo, schön, dass es doch noch gefüllt hat. Bevor ich anfange, wäre erstmal eine Frage. Hat jemand von euch ein Problem damit, wenn ich hier vorne rauche? Was? Ob jemand ein Problem damit hat, mit der Luft, wenn ich hier vorne rauche? Genau, das wäre die zweite Frage gewesen. Gut, dann nehme ich das als Privileg für mich in Anspruch. Wenn ich jetzt erzähle, also wenn irgendwie irgendwas unklar ist, wenn ich irgendwelche Begriffe verwende oder so, die man nicht kennt, dann wäre es cool, wenn er gleich fragt. Wenn es jetzt irgendwie Diskussionsbeiträge gibt, dann fände ich es schön, wenn wir bis zum Ende warten und das dann so geschlossen diskutieren können. Genau, also zum Vortrag. Pierre-Joseph Proudhon, Vater des Anarchismus, Antifeminist und Antisemit. Warum will ich ausgerechnet was zu Proudhon erzählen? Der gilt halt als ein Begründer des Anarchismus und war auf jeden Fall einer der ersten, der die Abschaffung des Staates gefordert hat. Und vor allem, das macht ihn so auch so bekannt, würde ich sagen, der erste, der den Begriff Anarchie positiv konnotiert verwendet hat. Also vorher war das immer irgendwie so eine Negativ-Utopie und Chaos und Plan. Niemand wollte das auf jeden Fall. Und er hat dann gesagt, doch, ich will Anarchie. Und er ist auf jeden Fall ein Klassiker des Sozialismus und hat viele Sozialistinnen und Anarchistinnen beeinflusst zu seiner Zeit. Aber auch ganz andere Theorien, also Silvio Gesell mit seiner Freigeldlehre und den Tauschringen und sowas, die haben sich auf jeden Fall auf Proudhon bezogen und machen das immer noch. Das hat ja heute auch wieder Konjunktur, leider. Aber auch rechtsradikale Gruppen beziehen sich auf Proudhon. Also zum Beispiel die Action Française im frühen 20. Jahrhundert. Die hat den als ganz großen Gründervater von sich auch in ihrer Ahnenreihe gehabt, die dann im Vichy-Regime aufgegangen ist und mit den Nazis kollaboriert hat. Und da sind wir genau bei dem Problem, worum es gehen soll, also um den Zusammenhang von linker und rechter Kapitalismuskritik, wie das quasi sein kann, dass es da quasi gleiche Bezüge gibt. Und da wäre quasi frei nach Joachim Bruhn, der letzte Woche hier war, der in dem Zusammenhang Adolf Hitler zitiert hat, die Frage, wie kannst du als Sozialist nicht Antisemit sein? Das war der Titel von Hitlers erster dokumentierter antisemitischen Rede 1920. Und bei ihm war die Frage natürlich rhetorisch gemeint. Seiner Meinung nach muss ein Sozialist Antisemit sein. Und eine Linke, die sich aber ernsthaft vor Antisemitismus schützen will, die muss sich halt auch dieser Frage ernsthaft annehmen. Also wie kannst du als Sozialist nicht Antisemit sein? Genau, und darum halt Proudhon, also weniger, weil seine Sozialismuskonzeption so unglaublich spannend ist, sondern weil ich glaube, dass man da beispielhaft eben die Fallstricke von falscher Kapitalismuskritik aufzeigen kann. Und daraus dann wiederum ableiten, was eben eine richtige Kapitalismuskritik erfüllen müsste. Genau, auch Antifeminismus ist eben in seiner theoretischen Konzeption angelegt, auch in der Form, die jetzt heute niemand mehr so ohne weiteres vertreten könnte. Aber auch auf die Problematik will ich eingehen, weil ich auch glaube, dass das auch mit seiner Kritik zusammenhängt. Genau, weil eben, also das ist ja das Spannende dann, also wenn sich auf Proudhon bezogen wird, dann ist es meistens so, ja, sein Sozialismus. Und dann gab es auch noch diese Ausfälle mit dem Antifeminismus und dem Antisemitismus. Das war nie so cool. Das muss man dann aber irgendwie im Kontext seiner Zeit sehen und eigentlich hat es auch nichts miteinander zu tun und das glaube ich eben nicht. Ja, zu meiner Vorgehensweise, also ich werde ganz kurz was zu seinem Leben erzählen und dann so einen theoretischen Abriss von seinen Ansichten machen und dann eben beispielhaft die Fehler rausarbeiten und dann mögliche Konsequenzen irgendwie ziehen. Also Proudhon wurde 1809 in Besançon in Frankreich geboren. Das ist ein kleines Dorf und er wuchs dort eben in einem handwerklichen Milieu auf. Und nach einem kurzen Schulbesuch, den er dann aus Geldnot abbrechen musste, hat er eine Lehre als Buchdrucker gemacht. Und in dem Rahmen konnte er dann eben umfassendes Selbststudium betreiben und hat da zuerst die Schriften von Charles Fourier kennengelernt, also ein anderer Frühsozialist, einer der ersten Feministen im Übrigen, wo er zunächst angeknüpft hat und dann aber später sich wieder distanziert hat. Und 1840 schrieb er dann eines seiner bekanntesten Werke, das heißt Was ist Eigentum? Wo er dann die viel zitierte Antwort drauf gegeben hat, Eigentum ist Diebstahl. Das ist jetzt auch kein Zitat, nur von ihm ist, das gab es vorher schon, aber er hat es bekannt gemacht, so rum vielleicht. Dann ist er später nach Paris gegangen. Da hat er dann mit Karl Marx oder mit Michael Bakunin und mit anderen bedeutenden Sozialisten seiner Zeit viele Diskussionen geführt und hat so seine Ideen weiterentwickelt, bis er dann 1846 seine Philosophie des Elends schrieb. Das ist quasi sein ökonomiekritisches Hauptwerk. Und das hat ihm dann von Karl Marx als Antwort das Buch Elend der Philosophie eingebracht. Und das war dann auch, also da wurde dann auch der Bruch zwischen den beiden markiert, zwischen Marx und Proudhon, und so sind die auch zu Symbolen geworden von gegensätzlichen Strömungen der Arbeiterbewegung. Also ne, antiautoritär, anarchistisch auf der einen Seite, autoritär, marxistisch auf der anderen Seite, kommunistisch. Und in Tradition dieser Auseinandersetzung ist dann auch die Erste Internationale 1871 zerbrochen, wo sich dann eben die Kommunisten und die Anarchisten getrennt haben. Und die Anarchisten sind eben sehr stark in Proudhons Tradition geblieben. Ja, 1848 ist er dann Abgeordneter geworden in der französischen Nationalversammlung, wo er durch provokante Reden dann erstmal überhaupt breitere Bekanntheit erhielt. Und 1849 schrieb er dann sein drittes großes Werk, Bekenntnisse eines Revolutionärs, wo er die drei Säulen seiner revolutionären Arbeit dargelegt hat, also einmal als politischer Journalist, dann als Parlamentarier und als drittes Standbein als Gründer einer Tauschbank, was jetzt erstmal vielleicht komisch klingt, aber das da komme ich dann noch drauf. Und nach der Machtübernahme durch Louis Bonaparte saß er dann 3 Jahre im Gefängnis wegen revolutionärer Umtriebe und ist danach nach Brüssel ins Exil gegangen, wo er dann engen Kontakt mit der sozialistischen Arbeiterbewegung weiter gepflegt hat. Und 3 Jahre nach seiner Rückkehr nach Frankreich starb er dann 1865 bei Paris. Genau, so viel zur Biografie. Zu seiner Idee dachte ich mir, lese ich erstmal 2 Zitate vor. Einmal zu den Juden und einmal zu den Frauen, damit wir wissen, in welcher Liga das so spielt. Genau. Jude. Ein Artikel gegen diese Rasse machen, die alles vergiften, indem sie sich überall einmischen, ohne sich mit einem Volk zu vereinen. Ihre Ausweisung aus Frankreich verlangen, außer den Individuen, die mit Französinnen verheiratet sind. Die Synagogen abzuschaffen, sie an keinem Arbeitsplatz anzunehmen, schließlich die Abschaffung dieses Kultes zu verfolgen. Es kommt nicht von ungefähr, dass die Christen sie von Gott verlassen genannt haben. Der Jude ist der Feind der menschlichen Art. Man muss diese Rasse nach Asien verweisen oder vernichten. Durch das Eisen oder durch das Feuer oder durch die Ausweisung ist es notwendig, dass der Jude verschwindet. Die alten Männer tolerieren, die nichts mehr verursachen, zu machende Arbeit. Das, was die Völker des Mittelalters instinktiv hassten, hasse ich durch Überlegung und unwiderruflich. Der Hass des Judens wie der Engländer muss unser erstes Ziel des politischen Glaubens sein. Genau. Das ist so historisch, zumindest mir bekannt, das erste Mal, dass tatsächlich Vernichtungsantisemitismus formuliert wurde. Ist auf jeden Fall bemerkenswert. Das zweite Zitat, das hat eine befreundete Anarchistin geschrieben, mit der er in Briefkontakt stand. Und da sagt er: Nein, Madame, Sie wissen nichts über Ihr Geschlecht. Sie wissen nicht das erste Wort der Frage, warum es Sie und Ihre ehrenwerten Schwestern mit so viel Lärm und so wenig Erfolg agieren. Und wenn Sie sie nicht verstehen, diese Frage, wenn in den 8 Antwortseiten, die Sie an meinen Brief machten, es 40 Trugschlüsse gibt, beweist das genau, was ich über Ihre Geschlechtsgebrechen gesagt habe. Ich verstehe unter diesem Wort, dessen Genauigkeit vielleicht nicht anwendfrei ist, die Qualität Ihres Verständnisses, das Ihnen nur erlaubt, den Bericht der Sachen so viel zu erfassen, wie Männer es mit dem kleinen Finger tun. Es gibt bei Ihnen im Gehirn wie im Bauch einige durch sich selbst von Geburt unfähige Organe, die nur der männliche Geist zum Funktionieren bringen kann. Ihre gebürtige Trägheit zu besiegen und dass der männliche Geist einzig fähig ist, funktionieren zu lassen, obwohl selbst er nicht einmal immer erfolgreich ist. Also es ist ganz klar, die Frauen haben keinen Geist und sind durch ihr Gefühl beherrscht und das ist qua Natur so. Ja, so viel erstmal nur zu der Liga, in der er spielt. Grundsätzlich würde ich sagen, ist Proudhon einfach in den sozialökonomischen Verhältnissen seiner Herkunft verhaftet geblieben, Zeit seines Lebens. Er hat quasi immer Kleinproduzenten und die patriarchale Familie als Bezug gehabt und hat so die einfache Lebensweise von Handwerkern und Bauern idealisiert. Seine theoretischen Prinzipien, das waren auf der einen Seite Antistaatlichkeit und Föderalismus quasi als politische Prinzipien und Mutualismus als ökonomisches Prinzip, wobei der Mutualismus für ihn die entscheidende Komponente war, also heißt erstmal übersetzt nichts anderes als Prinzip der Gegenseitigkeit. Und genau dabei ist zentral für ihn eben die Kritik des illegitimen Eigentums. Dabei ist seine These eben, dass Eigentum nur durch Arbeit begründet werden kann. Und deswegen ist Eigentum an Produktionsmittel durch Nichtarbeitende illegitim. Dabei hat er vor allem irgendwie Boden und Handelskapital im Blick gehabt und Spekulation und Zins eben. Das sind so die Grundübel des Kapitalismus. Und folglich ist quasi die Reform des Kredit- und Bankenwesens und die Abschaffung von Zins darin für ihn eben auch der Hebel für gesellschaftliche Veränderung. So sollten dann eben die Produzenten eben nur persönliche Arbeitsmaterialien besitzen und eben quasi das Selbstproduzierte oder Selbstertauschte gegen ihre Produkte. Und also, ne, jeder hätte dann das Recht auf Arbeit und jeder kann mit seinen Gütern oder Waren, die er dann produziert hat, tauschen und sich so dann alles besorgen, was er zum Lebensunterhalt braucht als Kleinproduzent. Und er hat dabei eben eine konsequente Arbeitswertlehre vertreten. Das heißt, dass also Geld, was er halt schlecht fand, wegen, ne, da kann man irgendwie, das kann man verleihen und Zinsen draufnehmen und so. Das sollte eben durch Arbeitswertscheine ersetzt werden. Das heißt, wenn jemand so und so viele Stunden gearbeitet hat, dann kann er das eintauschen auf dem Markt gegen einen Arbeitswertschein, wo halt dieselbe Arbeitszeit drin steckt. Also es wird quasi nur Arbeitszeit gegen Arbeitszeit getauscht. Und damit sei dann der tatsächliche Wert der Arbeit auch bemessen und damit sei dann Ausbeutung und die Anhäufung von Reichtum eben verhindert. Also er ist insofern ein Sozialindividualist, weil durch diese Reformen eben, wenn dann jeder für sich arbeitet, aber ohne Reichtum anzuhäufen, eben der persönliche Egoismus in nützliche Bahnen gelenkt würde. Genau, und damit ist halt die Eigeninitiative und die persönliche Verantwortung der ProduzentInnen oder der Produzenten bei ihm eigentlich die Basis der Wirtschaft. So, das gibt dann halt so eine Gesellschaft von Kleinunternehmern und die erzielen keinen Mehrwert, weil sie eben keine fremde Arbeit ausbeuten. Genau, und ich würde halt sagen, Seine Ökonomiekritik ist insofern halt hauptsächlich in der Zirkulationssphäre verhaftet. Also es geht darum, dass quasi Mehrwert, also die Erwirtschaftung von Mehrwert auf dem Markt oder die Erzielung von Mehrwert auf dem Markt eben ein nicht äquivalenter Tausch ist, dass durch Zins eben, dass es Diebstahl sei. Und deswegen sind vor allem halt Finanziers und Bankiers und die mit ihnen identifizierten Juden das Objekt der Kritik bei ihm. Und er schafft es dabei halt nicht, zu trennen zwischen produziertem Wert und auf dem Markt realisierten Wert. Das ist für ihn einfach dasselbe. Und also auch Wert und Preis sind für ihn keine, also unterschiedlichen Kategorien, das trennt er nicht. Genau, soweit erstmal ganz knapp zu seiner ökonomischen Lehre. Politisch ist er halt, das ist eigentlich ein bisschen spannender, ein vehementer Gegner von jeglichem Staatssozialismus. Da hat er quasi schon früh gesagt, das muss auf jeden Fall autoritär werden dann. Und deswegen muss die Gesellschaft seiner Meinung nach eben dezentral organisiert sein, um die Freiheit der Individuen zu gewährleisten. Und also da so ein kurzer Exkurs, er hat halt mit Marx recht früh diskutiert und ist da über Marx mit Hegel in Kontakt gekommen. Also nicht persönlich, sondern mit seinen Ideen. Und hat dann von Dialektik irgendwie was gehört. Er konnte kein Deutsch, deswegen konnte er Hegel nicht im Original lesen und hat das nie so richtig verstanden. Und das hat aber dazu geführt, dass quasi in seiner Weltsicht halt auch Widersprüche die entscheidende Dynamik, die entscheidende gesellschaftliche Dynamik hervorbringen. Nur dass bei ihm, er hat halt Widersprüche gesehen als Antinomien, also als unaufhebbare Widersprüche, die quasi transhistorisch in der Gesellschaft immer vorhanden sind. Und daraus hat er dann halt das Prinzip abgeleitet, dass zwischen den beiden Widersprüchen halt irgendwie ein Gleichgewicht hergestellt werden muss. Und eben das Gleichgewicht zwischen Individuum und Gesellschaft, also da hat er quasi, ne, es gibt den einen Pol Individuum, ist die bürgerliche Gesellschaftsordnung, das ist nur Individualismus. Und auf der anderen Seite gibt es dann Gesellschaftlichkeit, das ist quasi dann autoritär kommunistisch, da fällt das Individuum dann weg. Und durch seine freie Vereinbarung von den Produzentinnen würde er da halt so ein Gleichgewicht herstellen zwischen diesen beiden Polen. Während Marx halt auf der anderen Seite gesagt hat, eine Gesellschaft bewegt sich dialektisch, das heißt, es gibt diese gesellschaftlichen Widersprüche, aber die sind dynamisch und die müssen miteinander die versöhnen sich miteinander auf höherer Stufenleiter. Also die müssen aufgehoben werden quasi und nicht irgendwie ausgewogen. Genau, also Proudhon hat sich aber halt zu allen kommunistischen Ansätzen abgegrenzt, also nicht nur zu Marx, sondern auch zu irgendwie so kollektiven Wirtschaftsformen. Es war für ihn immer auf jeden Fall das Individuum, der einzelne Produzent, der Ausgangspunkt. Und diese einzelnen Produzenten, die sollten sich eben dann föderalistisch quasi zusammenschließen. Und dadurch würde der Staat dann perspektivisch überflüssig werden und die Herrschaftslosigkeit erreicht werden. Und wegen diesem Konzept hat er halt einen revolutionären Umsturz abgelehnt, weil er meinte, wenn man quasi diese Tauschbanken, diese Volksbanken aufzieht und dadurch halt viele kleine autonome Unternehmen entstehen, die sich frei konföderieren, dann verliert der Staat einfach nach und nach seine Funktion. Also dann, ja, irgendwann wird er halt einfach nicht mehr gebraucht, weil sich ja alle schon föderiert haben. Und da wird halt auch so ein Staatsverständnis sichtbar, das ich für sehr verkürzt halte, weil er eben sagt, die Staatsbürokratie, das ist halt eigentlich nur ein Störfaktor in der Selbstorganisation der Wirtschaft, die eigentlich viel besser funktionieren würde, wenn da kein Staat drüber stehen würde, der da immer eingreift und das damit diese Selbstorganisation kaputt machen würde. Und dementsprechend sieht er den Staat halt als eine Willkürorganisation, wohingegen halt eigentlich der Staat, also objektiv als ideeller Gesamtkapitalist, die gesamt also die auf, also die Funktion hat im Kapitalismus halt die gesamtgesellschaftliche Kapitalakkumulation am Leben zu erhalten. Und das muss er halt sowohl gegen Einzelkapitale als auch gegen individuelle Störfaktoren durchsetzen. Deswegen ist es quasi dem Kapitalismus überhaupt nicht abträglich, wenn der Staat irgendwie gegen Interessen von Einzelkapitalen agiert, im Interesse daran, dass halt die Gesamtakkumulation weitergeht. Genau, also das auch jetzt erstmal als Abriss so von seiner Sozialismuskonzeption. Genau, ich sehe da halt grundlegende Fehler erstmal. Vor allem, und das ist, glaube ich, auch heute noch hin und wieder mal ein Problem, werden halt vor- und frühkapitalistische Verhältnisse einfach idealisiert. Die müssen immer als Idealbild herhalten für seine Gesellschaftsordnung. Und ich glaube, das muss halt einfach, Kritik muss andersrum funktionieren, Gesellschaftskritik. Die muss sich einfach angucken, wie kapitalistische Gesellschaften, also kapitalistische Verhältnisse funktionieren und dann über diese Verhältnisse hinausgehen. Also es kann da kein Zurück davor geben, so, sondern die Errungenschaften, die da auch irgendwie entstanden sind, die müssen halt auf einer höheren Stufe anders organisiert werden. Und Proudhon tut aber hin, also dem entgegenstehen und stellt sich halt auf den Standpunkt der Arbeit, die für ihn quasi ja das Ideal ist. Und es umgekehrt müsste aber halt Arbeit als Kern der kapitalistischen Verhältnisse einfach im Zentrum der Kritik stehen. Also abstrakte Arbeit produziert Werte im Kapitalismus und die müssen auf dem Markt realisiert werden. Und wenn das klappt, dann muss quasi der realisierte Wert wieder zum Teil in das Unternehmen reinvestiert werden, um in der allgemeinen Konkurrenz mithalten zu können. Und deswegen ist quasi jede Arbeit im Kapitalismus auch Ausbeutung. Und das ist aber auch notwendig, weil eben gerade dieses individuelle Profitstreben von Unternehmen, also bei Strafe des Untergangs muss quasi nach dem Profit gestrebt werden, um auf dem Markt mithalten zu können in der Konkurrenz. Und so konstituiert sich halt im Kapitalismus eine Entwicklungsdynamik, die halt gegen die Umwelt und die Bedürfnisse von den Leuten, die da leben, blind ist und die immer wieder krisenhaft verläuft. Genau. Und auf der anderen Seite fehlt halt noch was bei Arbeit, und zwar, dass eben ihr, also die private Reproduktion derselben halt im familiären Rahmen. Und da ist genau dasselbe Problem wieder bei Proudhon, dass er sich halt genau auf die Seite davon stellt, also auf die Seite der bürgerlichen Familie, statt diese halt als Einrichtung der Reproduktion irgendwie zu kritisieren. Und in der bürgerlichen Gesellschaft wurde halt diese komplette Reproduktionssphäre der Arbeitskraft an die Frau delegiert mit dem Aufstieg des Bürgertums, während die Produktion von Männern erledigt wurde. Und Proudhons Antifeminismus bildet halt genau dieses Verhältnis ab von der bürgerlichen Familie. Also genau die Spaltung des menschlichen Vermögens in den männlichen schaffenden Geist auf der einen Seite, der halt außer Haus produziert, und das weibliche erhaltende Gefühl, was dann zu Hause dafür sorgt, dass das dann alles wieder einsatzfähig wird. So. Genau, und ich würde halt sagen, wenn man halt Kapitalismus aufheben will, dann muss man sich angucken, wie das funktioniert, und muss dann genau diese Trennung in weiblichen und männlichen Bereich, in die Produktionssphäre und die Reproduktionssphäre, genau den muss man, diese Trennung muss man halt angreifen, wenn man die Menschen aus ihrer selbstgemachten Unfreiheit emanzipieren will. Und eine Gesellschaftsordnung, die halt nicht nach individuellem Profit, sondern strebt quasi so, sondern die Bedürfnisbefriedigung aller zum Zweck hat, die muss genau diese Sphärentrennung und die abstrakte Arbeit als Basis des Warentauschs eben aufheben. Und jede Kritik, die wir halt wie bei Proudhon eben nicht die basalen Elemente kapitalistischer Formen wie eben abstrakte und konkrete Arbeit und Wert, Ware, Produktion und Reproduktion, also was nicht auf der Ebene beginnt zu kritisieren, das läuft halt Gefahr, dann einzelne Auswüchse für das Ganze zu halten. So, also das, dann landen wir halt bei der Zinskritik. Und vor allem eben genauso eine Banken- und Zinskritik, genauso wie Personalisierung von den Eigenschaften, die einfach notwendig sind, um den Laden am Laufen zu halten oder Schuldzuweisungen dann an einzelne soziale Gruppen. Genau das sind halt die falschen Momente, die dann eben gefährlich werden und die immer eine offene Flanke auch zum Antisemitismus haben. Und das sind aber halt auch genau die Elemente, die man immer wieder eben bei so Bauchlinker oder auch rechter oder auch unpolitischer Kapitalismuskritik halt findet, sei das bei Occupy, sei das bei Attac, sei das, also ja, also überall findet man das halt. Und ja, wenn man sich halt angucken würde, also die Geschichte von so einer Kritik und wo das hinführt, wo das hingeführt hat, dann wäre eben die entsprechende Konsequenz zu ziehen und sich irgendwie mit Kapitalismus auseinanderzusetzen und nicht irgendwie mit einzelnen Charaktermasken. So. Ja, das wäre es in aller Kürze erstmal mein Vortrag gewesen. Und jetzt, ja, können wir diskutieren oder so.